Free Audio Post-Production by Alphonic.com.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das Gesetz, was in Deutschland viele Privatunternehmen zur Barrierefreiheit verpflichten wird. Eigentlich wollte ich keinen Beitrag dazu machen, weil diese rechtlichen Themen, gerade wenn es komplett neu ist und es noch keine Erfahrung gibt, es immer ein bisschen Glatteis ist. Trotzdem habe ich mir gedacht, vielleicht macht es mal Sinn, dass ich das auch mal zusammenfasse. Das wäre ja nicht die erste Zusammenfassung, aber viele Dinge sind, glaube ich, auch unklar und vielleicht hilft es weiter, wenn ich das einmal durchgehe. Natürlich der obligatorische Hinweis, ich bin kein Anwalt und bin auch nicht besonders bewandert, was das rechtliche Thema angeht. Ich glaube, in gewisser Weise bewegen wir uns alle noch auf sehr glattem Eis, einfach weil das Gesetz erst im Juni sozusagen die nächste Stufe zündet. Und bis dahin, beziehungsweise bis das Gesetz eine Zeit lang aktiv war, also mindestens bis 2026, sind viele Fragen noch offen und werden auch offen bleiben. Insofern müssen wir hier alle so ein bisschen auf Sicht fahren, auch wenn die Metapher zumindest bei mir nicht passt. Schauen wir zunächst an, was das BFSG ist, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist ja die deutsche Umsetzung des sogenannten European Accessibility Act, die EU-Direktive XY, ich habe jetzt die Abkürzung schon wieder vergessen, die 2019 verabschiedet wurde. Und diese EU-Direktiven müssen ja immer in nationales Recht umgesetzt werden und das BFSG ist diese Umsetzung. Das gibt es jetzt seit 2021. Und daneben gibt es die Umsetzungsverordnung zum BFSG, wo dann nochmal konkretere Anforderungen drinstehen. Also das Gruppe einfach kann man sagen, im BFSG steht, wer etwas machen soll. Und in der Umsetzungsverordnung steht teilweise, wie es gemacht werden soll. Das heißt, dass das BFSG ist sozusagen die übergeordnete Verordnung und die Umsetzungsverordnung ist dann die zivilgehende Verordnung oder wie auch immer man das nennt. Das heißt, man muss immer bald zusammendenken. Wenn man sich das eine anguckt, muss man sich auch das andere angucken. Das wollte ich damit sagen. Was ist denn der Unterschied zwischen der BITV und dem BFSG? Die BITV, die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, die gilt für öffentliche Einrichtungen beziehungsweise für Einrichtungen, die überwiegend oder vollständig aus dem Staat finanziert werden. Da gibt es auf der Bundesebene eine Verordnung und auf der Landesebene kann es eigene Verordnungen geben. Aber das ist eindeutig, BITV ist Public und BFSG ist Privatwirtschaft. Das ist die eindeutige Trennung. Es gibt aber auch inhaltliche Unterschiede, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann. Aber die BITV hat dann noch zusätzliche Sachen, die im BFSG nicht drinstehen. Und das BFSG hat Dinge, die in der BITV nicht drinstehen. Simples Beispiel, in der BITV ist leichte Sprache und Gebärdensprache vorgeschrieben. Im BFSG ist teilweise verständliche Sprache vorgegeben. Aber nichts mit leichter Sprache oder Gebärdensprache, auch wenn einige Leute da was anderes behaupten. Wenn jemand irgendwas in dem BFSG oder in der Verordnung findet, was leichte Sprache heißt, dann bitte gerne rüberschicken, aber da steht nach meiner Ansicht total nichts dran. In der BITV gibt es auch die Erklärung zur Barrierefreiheit und im BFSG gibt es die Konformitätserklärung. Man könnte meinen, das ist dasselbe, ist es aber nicht. Aber dazu komme ich doch gleich zur Konformitätserklärung. Also die Erklärung zur Barrierefreiheit deckt sozusagen diese Konformitätserklärung leider nicht ab. Insofern sind das zwei verschiedene Dinge. Und ja, Konformitätserklärung ist noch so eine etwas offene Frage. Welche Standards gelten jetzt im Zusammenhang mit dem BFSG? Es Es könnte einfacher sein, weil der das Problem ist, in dem BFSG selber werden diese vier Prinzipien der WCAG genannt, also wahrnehmbar, verständlich, robust und bedienbar. Und da könnte man meinen, okay, die referenzieren die WCAG. Und viele KundInnen setzen tatsächlich auch nur die oder testen nur auch die WCAG. Nach meiner Ansicht ist das falsch, weil eigentlich generell gesagt wird, dass man hier auf harmonisierte Normen, die sogenannten harmonisierten Normen, zurückgreifen muss. Und die WCAG ist keine harmonisierte Norm, sondern die harmonisierte Norm ist die EN301449. Und da stehen ja auch die ganzen Anforderungen drin. Ich kann ja die WCAG zum Beispiel nicht auf DSL-Modems, auf E-Book-Reader oder auf Bankautomaten ansetzen, sondern das ist ja Hardware, sondern da brauche ich andere Vorschriften. Und die EN301549 hat entsprechende Vorschriften auch für Hardware im Kapitel 8 und die WCAG hat diese Vorschriften nicht. Da gibt es ein Dokument, das darauf eingeht, wie man die WCAG auf andere ICT, auf dann auch Nicht-Web-Inhalte anwenden kann. Aber das Dokument hilft uns auch in dem Kontext nicht weiter, gerade wenn es um Hardware geht. Und die EN deckt die gesamten Anforderungen ab für Dokumente, für Videotelefonie, für Hardware, für Web, für Apps. Insofern muss die EN angewendet werden, auch wenn das einige Kunden bzw. deren Rechtsabteilung anders sehen. Welche Produkte und welche Dienstleistungen müssen barrierefrei sein? Auch hier leider noch ein bisschen schwammig. Generell wird gesagt, DSL-Modems, also Kommunikationshardware, sowas wie DSL-Modems, müssen barrierefrei sein. Smartphones, Tablets, Computer. Dann E-Book-Reader als Hardware und Bankautomaten. Die aber erst 2040, also in langer, langer Zeit, wer weiß, ob es dann noch Geldautomaten oder Menschen geben wird, die mit Geld hantieren können. Das gilt im Augenblick auf jeden Fall. Und ob andere Hardware betroffen ist, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Ich habe zum Beispiel, es gab ja neulich eine Veranstaltung des BEMAS und der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit. Und da haben die gesagt, ja, Geld, also Bezahlterminals müssen barrierefrei sein, aber Selbstbedienungsterminals, also zum Beispiel Kaffeeautomaten in einem Supermarkt oder so etwas, müssen nicht barrierefrei sein. Wer weiß, welche Logik dahinter steckt, aber das ist jetzt so, wie ich es aus den Dokumenten herausgelesen habe. Dann Dienstleistungen. Auch hier wieder ein bisschen schwammig. Eindeutig ist es bei Bankdienstleistungen. Achso, das habe ich vergessen. Es geht immer um B2C, also Business to Customer, zu Privatpersonen. Es geht nicht um B2B. Wenn ich irgendwelche Software habe, die sich nur an B2B richtet, eindeutig, oder irgendwie nur Sachen an B2B verkaufe, dann müssen sie diese Anforderungen nicht erfüllen. Wenn es B2C ist, dann muss es erfüllt werden. Genau, bei Dienstleistungen geht es darum, dass Bankdienstleistungen, habe ich schon gesagt, also Bankdienstleistungen, die sich an Privatpersonen richten, müssen barrierefrei sein. Und das ganze Thema Verbraucherverträge, also wenn ich den Abschluss eines Verbrauchervertrags anbiete über mein Portal, dann muss dieser Prozess komplett barrierefrei sein. Das heißt, vor allem E-Commerce, also Amazon, Zalando und wie sie alle heißen, aber auch andere Anbieter, also auch Versicherungen, die bieten das ja auch mittlerweile an, dass man online eine Versicherung abschließt, die müssen barrierefrei sein. Krankenversicherungen und sowas, die mussten ja vorher schon, aber jetzt auch private Krankenversicherungen, die müssen das beachten, sofern sie es anbieten, dass man es online machen kann. Und da muss dann auch die komplette Kette sozusagen, also wenn ich einen Account anlege, die Startseite natürlich, damit ich da überhaupt hinkomme, Datenschutz und AGBs und solche Dinge, alles, was dazugehört, muss barrierefrei sein. Und ja, genau. Also es ist doch ein bisschen schwammig, finde ich, weil auch anscheinend Ärzte oder Ärztinnen, Arztpraxen müssen auch, wenn die eine Terminvereinbarung online anbieten, barrierefrei sein. Habe ich ehrlich gesagt jetzt aus den rechtlichen Sachen nicht nachvollziehen können, weil ich schließe ja keinen Verbrauchervertrag mit meinem Arzt ab. Aber anscheinend interpretiert die Bundesfachstelle für Barrierefreiheit das so, wenn man die entsprechenden FAQs da durchliest. Ich kapiere es noch nicht so ganz, weil ich mache ja keine Online-Sprechstunde mit dem, sondern ich gehe ja dahin in die Praxis meistens. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber so ist es halt. So, jetzt kommen wir wieder zu einem seltsamen Teil. Das ganze Ding steckt voller seltsamer Teile. Und zwar muss, das habe ich jetzt vorhin schon gesagt, muss nur der Teil des Angebots barrierefrei sein, der für den Abschluss des Verbrauchervertrages relevant ist. Mit anderen Worten, der Teil, der da nicht relevant ist, für den Abschluss des Verbrauchervertrages muss nicht barrierefrei sein. Die Abgrenzung ist ja nicht immer ganz sauber möglich, aber es gibt ja dann doch Bereiche, wo man sagen kann, okay, wenn ich den Vertrag abgeschlossen habe, wenn ich zum Beispiel die Versicherung gekauft habe, dann muss der Rest der Webseite, also da, wo ich die Versicherung verwalten kann oder durchlesen kann, die Police, wo ich die Versicherung vielleicht auch kündigen kann oder irgendwelche Cases einreichen kann, die muss nach dem, wenn ich das richtig verstehe, nicht barrierefrei sein. Also das kann man auch aus diesen FAQs ablesen von der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit. Der Vertragsabschluss selber muss barrierefrei sein, in der kompletten Kette, von Anfang bis zum Ende sozusagen, also die komplette Customer Journey. Aber die Verwaltung der Versicherung und das ganze Talk dahinter sozusagen, das ganze Backend, das muss nicht barrierefrei sein. Ich vermute mal, es liegt einfach daran, dass es nicht explizit in dem Gesetz genannt wurde. Auch unglaublicher Unsinn, nach meiner Meinung. Und in der Praxis macht es, glaube ich, auch keinen Sinn, hier eine klare Abgrenzung zu machen. Also irgendwie zu sagen, ich programmiere diesen Teil barrierefrei und diesen Teil programmiere ich absichtlich nicht barrierefrei. Das macht ja gar keinen Sinn, weil man ja heute wirklich in Komponenten denkt. Und wenn ich eine Komponente nicht barrierefrei programmiert habe, absichtlich oder mich nicht um Barrierefreiheit gekümmert habe, dann kann ich diese Komponente ja nicht flächendeckend einsetzen. Also totaler Quatsch aus mehreren Betrachtungswinkeln, aber so ist das Gesetz. Überwacht wird die Einhaltung des BFSG von der Marktüberwachung. Die ist gerade in Entstehung. Die wird voraussichtlich, es wird voraussichtlich eine Überwachung geben für alle Bundesländer, weil das Thema ja Ländersache ist, aus irgendeinem Grund. Und diese Marktüberwachung wird derzeit in Magdeburg offenbar schon eingerichtet. Wir haben jetzt Mitte März, das heißt, die müssen in 3 Monaten oder 3,5 Monaten eigentlich schon mal schlüsselfertig und sprechbereit sein. Und wer weiß, wie Behörden arbeiten, ich glaube, die haben nicht mal Leute eingestellt bisher, der kann sich ziemlich sicher sein, dass die bis dahin nicht fertig sein werden oder zumindest nicht in der Lage sein werden, schon mal irgendwelche operativen Sachen zu machen, sondern die werden sich wahrscheinlich bis zum Ende des Sommers mindestens damit beschäftigt sein, sich selber einzurichten. Und ja, die Leute dann oder irgendwelche Ausschreibungen zu machen, damit sie auch Leute haben, die Websites und so weiter testen können. So, welche Strafen gibt es und welche Verfahren sind bisher bekannt? Die Marktüberwachung wird voraussichtlich Stichproben durchführen bei Einrichtungen, die dazu verpflichtet sind. Also sie werden wahrscheinlich erstmal gucken, ist da eine Konformitätserklärung vorhanden? Das kann man vielleicht teilweise auch automatisiert machen und dann wird man, weiß ich nicht, wahrscheinlich halbautomatisch, halb manuell prüfen, ob die Anforderungen eingehalten wurden. Und dann wird man im zweiten Schritt, das wird ja in 99,9% der Fälle nicht der Fall sein, wird man den Leuten dann auf die Finger klopfen und gucken, dass sie das nachbessern können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann die Marktüberwachung das weiter eskalieren. Man muss sagen, das ist ja kein Prozess, der relativ schnell geht, sondern das sind, wir reden da wahrscheinlich von mehreren Monaten. Je nachdem, wie komplex das Produkt ist, also wenn es irgendeine Hardware ist, dann kann es ja wirklich Monate dauern, bis man es barrierefrei macht. Und auch bei Websites. Insofern reden wir da eher von, ja, einem halben Jahr wahrscheinlich oder mehr. Also es steht nur angemessene Frist dort, deswegen es kann beliebig lange dauern. Und die Marktüberwachung kann im Worst Case wirklich die Verbreitung oder die Verbreitung des Produkts oder die Einstellung der Dienstleistung unterbinden. Beziehungsweise also, es kann die Verbreitung des Produkts einstellen lassen. Beziehungsweise auch die Dienstleistungen unterbinden, bis dann die Missstände behoben sind. Und sie kann Bußgelder von bis zu 100.000 Euro verhängen. Das kann zumindest den mittelständischen Unternehmen dann schon wehtun. Dann gibt es die Möglichkeit die Möglichkeiten der VerbraucherInnen und Verbände anzusprechen. Privatpersonen können Beschwerde einlegen bei der Marktüberwachung und dann verlangen, dass ein Produkt auch Barrierefreiheit oder auch die Einhaltung der Konformität geprüft wird. Und die gleiche Möglichkeit haben dann auch die Verbände. Das ist, da kann ein Schlichtungsverfahren eingeleitet werden, so ähnlich wie es heute schon bei der BITV und dem Behindertenbeauftragten möglich ist. Eine Sache, die vielleicht doch interessant ist. Ich habe häufiger gehört, dass Abmahnungen oder Abmahnwellen durch das BFSG möglich wären oder quasi in der Startbox sind. So wie ich das sehe und verstehe, ist keine Abmahnwelle möglich, so wie es bei der DSGVO der Fall war, weil die Marktüberwachung dazwischen steht. Also ein Anwalt oder eine Anwältin kann nicht direkt ein Unternehmen deswegen verklagen, weil das gegen das BFSG verstößt, sondern die müssten über die Marktüberwachung gehen. Und das ist ja ein komplizierter, langwieriger Prozess. Also da ist jetzt durchaus kein schnelles Geld zu holen, wenn überhaupt da Geld zu holen wäre. Also natürlich könnt ihr versuchen, irgendwelche Abmahnungen wild zu verschicken. Aber sobald da Rechtsanwältinnen auf der anderen Seite sind, also Rechtsabteilungen, wird man das, glaube ich, relativ gut abschmettern können. Also es scheint keine Abmahnwelle durch das BFSG zu erwarten zu sein. So zumindest mein Verständnis. Eine interessante Frage ist vielleicht noch, wie kann die Einhaltung der der Konformität sichergestellt werden? Natürlich ist der erste Schritt, die man schon längst hätte gehen müssen, das Produkt auf Barrierefreiheit zu prüfen, beziehungsweise es barrierefrei umzugestalten. Vorher braucht man eigentlich nicht weitere Schritte zu unternehmen, weil das ja der erste Schritt ist. Der nächste Schritt wäre tatsächlich die Erstellung der Konformitätserklärung. Das heißt, dass man sicherstellt, dass die Anforderungen dieser Konformitätserklärung erfüllt wurden. Und diese Informationen auch bereitgestellt werden können. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, um die Konformität sicherzustellen. Ich glaube, der sinnvollste Weg ist wirklich, ein VPAT zu verwenden für komplexere Produkte, das Voluntary Product Accessibility Template. Das ist ein lizenzfreies, eine Vorlage. Template heißt es deswegen. Die in den USA sehr verbreitet ist. Es gibt aber auch eine EN-Version, wo man strukturiert die Barrierefreiheit nachweisen kann oder auch bekannte Probleme niederlegen kann. Ist, wie gesagt, im nordamerikanischen Raum sehr weit verbreitet, ist aber auch ein ganz gutes Tool für die deutschen oder europäischen Akteure, sich das mal anzugucken, es richtig auszufüllen, am besten durch die dritte Partei, weil die objektiver sind, und damit sicherzustellen, dass diese Anforderungen auch erfüllt sind. Ich denke in erster Linie, also wer jetzt anfängt, ist wahrscheinlich schon zu spät dran für den 28. Juni. Aber wirklich der erste Schritt ist wirklich so eine Bestandsaufnahme zu machen und einen Plan, eine Strategie zu entwickeln, wie man die vorhandenen Probleme strukturiert nach Prioritäten schnell beheben kann und das in so einem Konformitätsreport einfach auch sicherzustellen und zu zeigen, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man das auf dem Schirm hat, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Marktüberwachung am 1. Juli oder am 1. Dezember 2025 irgendwelche Aktivitäten bis auf das Notwendigste machen wird. Also bis die arbeitsfähig sind, wird noch viel Zeit vergehen, aber das heißt nicht, dass man die Hände in den Schoß legen sollte. Ein paar Sachen, die leider noch ziemlich offen sind, also es gibt ganz viele Sachen, die noch offen sind. Das wichtigste Thema ist diese Konformitätserklärung. Es gibt keine Vorlage in Deutschland für die Konformitätserklärung und soweit ich weiß auch nicht aus der Europäischen Union. Und so wie es kommuniziert wurde, wird es auch keine geben. Das heißt, man muss sich diesen Abschnitt angucken in der BFSG oder in der Verordnung zum BFSG und gucken, dass man die Konformitätserklärung auf dieser Basis bearbeitet. Oder man muss halt warten, bis der erste oder die erste Akteurin damit anfängt, diese Konformitätserklärung zu veröffentlichen und dann auf der Basis weitermachen. Aber dadurch, dass es halt keiner weiß, gibt es aus dieser Sicht auch kein richtig oder falsch, solange die Informationen, die gefordert sind in der Verordnung, solange die umgesetzt wurden, gibt es da kein richtig oder falsch. Insofern weiß ich nicht, ob man sich da so großartig in Panik geraten sollte. Wenn sich dann im Juli herausstellt, alle anderen AkteurInnen haben etwas anderes gemacht, dann kann man das ja nochmal abändern. Ein wichtiges Thema ist, was ich auch nicht so richtig verstanden habe, ist das ganze Thema Drittanbieter-Solutions. Da gibt es eine Übergangsfrist. Mir ist gerade der Paragraph entfallen. Also es gibt eine 5-jährige Übergangsfrist für DienstleisterInnen, für Dienstleistungen, die barrierefrei sein müssen, die aber wiederum externe Drittdienste eingebunden haben. Ich habe es immer so verstanden, dass das für die Drittanbieter gilt, die man eingebunden hat, also zum Beispiel Paketdienste bei einem Online-Shop oder Payment-Dienste. Und dann habe ich zwei verschiedene Aussagen gehört. Die einen sagen, ja, es gilt für die, also die müssen nicht bis zum Juni 2025 barrierefrei sein. Und ich habe gehört, dass sie bis zum Juni 2025 barrierefrei sein müssen. Dass für die Übergangsfrist nicht gilt. Also kein Schimmer. Kann sein, dass sie barrierefrei sein müssen. Kann sein, dass sie nicht barrierefrei sein müssen. Aber auch hier wieder, man sollte die Hände nicht in den Schoß legen, sondern gucken, dass man da einen barrierefreien Service findet, der diese Aufgaben erfüllt. Es sei denn, es gibt ein Monopol. Bei Paketdiensten hat man ja nicht so super viel Auswahl. Was auch relativ häufig vorkommt, ist das Thema Verständlichkeit, dass zum Beispiel Bankdienstleistungen verständlich beschrieben werden sollen. Ich weiß nicht, ob das als Witz gemeint war, weil sowas gibt es eigentlich nicht, verständliche Bankdienstleistungen. Aber vielleicht werden die das auch erfinden. Aber auch Produktbeschreibungen sollen verständlich sein. Da ist aber nicht definiert, was mit Verständlichkeit gemeint ist. Also irgendwo in der Verordnung steht, glaube ich, Sprachniveau B2 des europäischen Kompetenzrahmens. Das würde ich nicht als verständlich bezeichnen, aber das ist was anderes. Also B2 ist leicht unter dem ProfessorInnen-Niveau. Ich glaube, C1 ist schon die Art, wie ProfessorInnen sprechen oder halt das Feuilleton der FAZ oder so. Keine Ahnung, was sie damit meint. Aber das ist noch vollkommen offen. Also da gibt es gar keine Anforderungen. Und ein großes Problem ist, dass auch viele Standards noch gar nicht veröffentlicht wurden. Also meines Wissens ist dieser Standard zur grafischen Gestaltung, da sollte es aber auch einen Standard oder was auch immer geben. Der ist noch in Arbeit, weil da steht auch, in der BFSG drin, dass Informationen zum Beispiel gut lesbar sein sollen. Aber was ist jetzt gut lesbar? Wenn ich irgendeine Produktverpackung habe, wo relativ wenig Platz ist und aber relativ viel hinter Pflichtinformationen drinstehen, draufstehen sollen. Was ist dann gut lesbar? Das ist die große Frage. Also welche Schriftgröße, welche Kontraste und so weiter. Auch dafür ist es ja eigentlich schon zu spät. Das hätte man jetzt schon gebrauchen müssen, weil die Produkte werden ja nicht am 28. Juni umverpackt, sondern die sind ja unter Bedienungsanleitungen, die werden ja nicht am 28. Juni gedruckt, sondern die sind ja wahrscheinlich schon, wenn die im Juli verkauft werden, sind die wahrscheinlich schon im März unterwegs nach Deutschland. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was man da machen soll. Da kann ich auch gar keinen Rat geben. Also das ist einfach nicht definiert worden und dadurch wissen wir nicht, welche Standards wir da einhalten müssen. Da bleibt nur die Hoffnung, dass man zumindest bis zum Juni die Standards hat und dass dann die Produkte, die danach in den Verkauf gehen oder in die Produktion, dass die bis dahin barrierefreier nach diesen Standards gestaltet werden können. So, das war ein kurzer Abriss. Wie gesagt, das Thema ist relativ komplex und ich habe viele Sachen auch noch nicht so ganz verstanden und ich gehe davon aus, dass auch selbst die Ministerien und die Bundesfachstelle und wer auch immer dafür verantwortlich ist, dass sie es auch noch nicht ganz verstanden haben. Insofern, cool down und ich drücke die Daumen, dass es bis dahin einigermaßen gut verläuft und dass wir dann noch einen guten Status haben, was die Barrierefreiheit angeht. Zumindest dort, wo es klar ist, bei Web-Dokumenten und so weiter und Apps. Bin mir aber relativ sicher, dass das nicht der Fall sein wird, aber lassen wir uns mal überraschen. Das war's für heute. Dann euch noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.